Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das Leben ist ein Weg. Heute mit Teil 3 der Serie Körper, Geist und Seele. Heute geht es um die Seele und mit dabei ist natürlich wieder die liebe Jen. Hallo Jen, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Mittlerweile bei Folge 3 ist es ja schon gar keine Einladung mehr, sondern schon eine Pflicht, dass du dabei bist. Aber schön, dass du da bist. Dankeschön. Ja, heute haben wir uns die Seele vorgenommen. Ziemlich abstraktes Thema, beziehungsweise auch nicht ganz so greifbar, wie der Körper in der ersten Folge gewesen ist. Ich finde aber eigentlich am allerinteressantesten das Thema Seele, weil es so viel Interpretationsspielraum da gibt, was Seele für einen selber bedeuten kann oder wie man, was man darunter versteht. Und in der Folge heute wollen wir einfach mal so unsere Meinung dazu teilen, beziehungsweise haben wir auch ein paar Fragen wieder vorbereitet, die wir gestellt bekommen haben. Anfangen wollen wir einmal mit so einem ganz kurzen Einschätzung unserer beider Seiten, wie wir zu dem Thema Seele stehen. Beim letzten Mal, glaube ich, habe ich angefangen. Ich würde dir heute den Vortritt lassen.
Was das ist für uns, Seele, wie ich das definieren würde. Wie willst du das Unaussprechliche in Worte packen? Wie willst du das Nicht-Greifbare greifbar machen? Wie willst du dem Formlosen eine Form geben? Das, was mir dazu einfällt. Jeglicher Versuch, die Seele zu beschreiben, diesen göttlichen Funken in uns, ist ja zum Scheitern verurteilt, weil es in Worte, in Buchstaben, mit einem menschlichen Verstand nicht in eine Form gebracht werden kann. Für mich nicht. Ich glaube auch vielleicht als so kleiner Mini-Disclaimer, alles, was heute hier gesagt wird zu diesem Thema, kann nur ein Versuch sein, eine Annäherung an das unendliche, nicht greifbare, formlose. Und es ist weit, weit weg von Vollständigkeit oder Richtigkeit oder Wahrheit. Genau, also die Seele ist für mich vielleicht als Synonym, ich habe es gerade schon gesagt, die Seele ist am ehesten für mich vielleicht, würde ich sagen, dieser göttliche Funke in mir. Das, was alle Leben überdauert, also ich persönlich glaube halt an Wiedergeburt. Ich glaube nicht, dass nach dem Tod alles schwarz ist und oder Himmel oder Hölle, sondern ich komme wieder, die Seele, dieser unsterbliche Anteil, der immer weitergeht von Leben zu Leben. Dieser göttliche Funke in mir, das geht immer Leben für Leben weiter, auch nach dem Tod. Möchte sich immer weiter erfahren, gewisse Erfahrungen machen, in jedem Leben andere, um sich weiterzuentwickeln, um eigentlich also zurück von der Dualität wieder zur Einheit zu kommen, zu Gott zu kommen. So. Da ist für mich die Seele ein unsterblicher Anteil, der unsterbliche göttliche Funke in uns allen. Das uns atmet, das uns lebt, das uns bewegt, das mich zu Jen macht, das dich zu Benjamin macht. Wir sind ja alle gleich und alle eins, aber es gibt diesen einen göttlichen Funken, unseren einen Seelenanteil, den nur du hast, den nur ich habe. Das ist die Seele für mich. Der göttliche Funken, das... Ja. Mich kribbelt es, wenn ich das sage. So. Ein Fass ohne Boden. Ich kann mich darin verlieren in diesem Thema. Ich freue mich auf die Folge auch am allermeisten. Ja, ich liebe es. Was ist die Seele für dich?
Für mich ist die Seele natürlich auch was sehr schwer zu erklären ist, weil es halt ja nicht sichtbar, hörbar, schmeckbar, riechbar ist. glaube, in unserer Seele steckt auch unsere Persönlichkeit. Wobei sich dann wieder die Frage stellt, was ist Persönlichkeit? Aber ich habe es jetzt mal versucht, mit einem anderen Wort zu umschreiben, weil das ja immer so die Aufgabe ist, wenn man eine Definition abgeben soll zu einem bestimmten, dann soll man halt nicht dasselbe Wort wieder verwenden. Ne? Also, ja, das ist so, was mir so vom Kopf geblieben ist von der Schule, ne? So bei Aufsätzen. Und ja, so wie auch du sagst, ich glaube auch daran, dass die Seele unsterblich ist. Und dass wir, wenn auch nicht übergreifend, vielleicht auch mit Abständen, dass unsere Seele schon mal in einem anderen Körper, vielleicht auch in einem nichtmenschlichen Wesen existiert hat und dass die auch wieder nach meinem körperlichen Tod irgendwann auch mal wieder in einen anderen Körper reinkarniert, da glaube ich wirklich dran. Spontan erinnere ich mich jetzt gerade an eine Filmszene, 7 Jahre in Tibet, als mir fällt der Name jetzt nicht ein, des Deutschen, der dort beim Dalai Lama dann war und dem jungen Dalai Lama, ist ja nach einer wahren Begebenheit, ein Kino dann gebaut hat. Der wollte dann ein Kino gebaut haben und dann fingen sie halt an, dort zu graben und dann wurden Regenwürmer gefunden. Und dann haben die Bauarbeiter alle sofort abgebrochen und diese kleinen Regenwürmer alle aufgesammelt und beiseite gelegt, weil sie halt daran glauben, dass diese kleinen Regenwürmer eventuell mal ihre Mutter gewesen sind oder was halt auch Seelen sind oder sie die im anderen Leben schon mal gekannt haben. Und ja, warum soll man da nicht dran glauben? Ich finde das einen schönen Gedanken. Und dann fällt mir auch noch ein zweiter Film dazu ein, Soul. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Der ist auch wunderschön.
Ja,
von Disney Pixar. Wo es halt auch darum geht, dass dieser Hauptcharakter dort durch einen Unfall ums Leben kommt und dann in diesem Seelenhimmel sich wiederfindet und dann halt alles darum liebt, wieder zurückzukommen in sein altes Leben, in seinen alten Körper. Es wird da also ganz schön beschrieben, wie die Leute oder die Filmemacher die Seele dort interpretieren und der ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Ansonsten glaube ich auf jeden Fall, dass die Seele nicht nur Menschen haben, sondern auch Tiere. Das sieht man auch gerade bei Haustieren, zu denen man eine starke Bindung hat. Wenn man denen in die Augen guckt, dann habe ich so das Empfinden, da sehe ich so die Seele. Ne? Ja, das ist das, was ich so zur Seele so fühle und denke.
Ja, danke.
Ja, gut, wie auch in den vorherigen Folgen haben wir Fragen vorbereitet bzw. Fragen gestellt bekommen. Und da würde ich sagen, wir fangen einfach mal an mit der ersten Frage und dann wird sich eine bestimmte Abfolge ergeben. Also starten wir rein. In der ersten Frage ist zwar jetzt das Wort Seele nicht direkt beinhaltet, aber wir haben es der Seele mal zugeordnet. Die Frage lautet, habt ihr schon mal was von der germanischen Heilkunde gehört? Und wenn ja, bitte ich um eure Meinung. Dahinter steht in Klammern noch Emo und Body. Steht das für Emotionen und Körper vielleicht?
Genau.
Ja. Ja. Was kannst du dazu sagen?
Genau. Die Frage habe ich gestellt bekommen und wir haben die deswegen ins Seelenthema eingebettet, weil die germanische Heilkunde eben davon ausgeht, dass jegliche Krankheit die Ursache in einem seelischen Leiden, in einem Traumata auf Seelenebene hat. Deswegen haben wir sie da eingeordnet. Und ich will vorweg sagen, dass ich mich mit der germanischen Heilkunde so gut wie gar nicht auskenne. Und deswegen ich dazu auch nur begrenzt was sagen werde. Es ging ja auch, glaube ich, um eine persönliche Meinung dazu oder so.
Ja, genau. Ob wir schon mal was davon gehört haben und wie die persönliche Meinung dazu ist.
Genau. Das ist natürlich super subjektiv. Mhm. Ich habe eine Meinung dazu, aber halt kann nicht so wirklich viel dazu sagen, weil ich mich damit noch nicht so auseinandergesetzt habe. Ich kenne den Begriff aber und auch ungefähr den Ansatz, weil ich habe einer amerikanischen Astrologin mal eine Weile gefolgt und die hat immer wieder auch von dieser germanischen Heilkunde erzählt. Und dann habe ich mich damals vor einem Jahr da so mal ein bisschen reingelesen in dieses Feld und weiß halt deswegen, so die germanische Heilkunde hat eben diesen Ansatz, dass jegliche körperliche Krankheit zuvor ein seelisches Traumata vorausging. Also du hast irgendeine seelische Blockade, emotionale Blockade in dir, ein ungelöstes Trauma, was dazu führt, dass sich dieses erst sehr feinstoffliche Ereignis, eine Emotion ist ja immer feinstofflich, grobstofflich als Krankheit im Körper manifestiert. Ja, davon geht die germanische Heilkunde aus. Das machen ja auch ganz viele andere Systeme aber auch. Also in der Heilpraktik, in der Homöopathie, in vielen anderen Systemen, im Yoga, im Chakrasystem, am Ende des Tages, im Ayurveda, gehst du auch von all diesen Dingen aus, dass sich Krankheit immer erst feinstofflich in Form von Gedanken, negativen Gedanken oder eben Emotionen im Körper ablagert. Ungelöste Traumaenergie, Traumataenergie im Körper fest sitzt und wenn die nicht fließt, wenn du die nicht rauslässt, die Emotionen, die Gefühle, dich abtrennst von deinen Gefühlen, von deiner Innenwelt, dann manifestiert sich das grobstofflich im Körper als Krankheit. So, das ist, was ich dazu sagen kann vom Inhalt, was der Ansatz ist. Es wurde von einem deutschen Arzt, Hamer heißt der, glaube ich, das weiß ich aber schon wieder gar nicht mehr so genau. Ich glaube, das war Professor Dr. Hamer, ein deutscher Mediziner. Ich weiß nicht, oh Gott, jetzt glänze ich wieder mit gefährlichem Halbwissen in den 60ern, in den 70ern, vielleicht auch erst in den 80ern. erfunden hat aufgrund eines selbstpersönlichen Schicksals. Sein Sohn ist gestorben und er wurde dann auch krank. Er hatte eine Krebserkrankung und hat sich dann dadurch selber geheilt mit diesem Ansatz, dass er die Emotion des Traumata dahinter sich angeguckt hat und gelöst hat und dann ist die Krankheit auch weggegangen. Dazu gibt es natürlich viele kritische Stimmen, muss man vielleicht der Vollständigkeit halber sagen. Also es ist, dieser Ansatz, dass jegliches körperliche Wehwehchen, Krankheit, eine emotionale Blockade, ein Traumata vorausgeht, dass du Traumaenergie gestaut hast in dir. Das sehe ich ganz genauso aus eigener Erfahrung bei mir, bei meiner Familie, bei Freunden, Yogaschüler, die ich begleite. Immer wieder sehe ich das. Du kannst immer wieder ein Thema sehen, ein emotionales Thema, was zu diesem und dieser Krankheit führt. Das ist einfach so verblüffend. Also was halt, es verblüfft mich eigentlich gar nicht mehr. Es ist so klar. Es ist so klar, dass Körper und Seele, Körper und Emotion, Körper, Geist und Seele zusammenhängt. Das, was ich denke mit meinem Geist, mit meinem Verstand, die Gefühle, die ich fühle, meinem Emotionalkörper, das wirkt sich alles auf diesen grobstofflichen, physischen Körper aus. Und das sehe ich ganz genauso. Die Gegenstimmen, die es dazu aber eben gibt, ist natürlich, dass also diese germanische Heilkunde lehnt, glaube ich, jegliche Schulmedizin ab, glaube ich. Ich glaube, da wird halt niemand behandelt. Selbst wenn du Krebs hast, wird eine Chemotherapie abgelehnt und solche Dinge, glaube ich. Das sind natürlich dann die kritischen Stimmen. Ne, da sind dann wohl auch schon einige Menschen verstorben, wo es vielleicht nicht hätte sein müssen, keine Ahnung. Kannst ja auch wieder sagen, die Seele hat sich die Erfahrung ganz genau ausgesucht.
Ja, stimmt. Gut, in Bezug dazu zu nehmen.
Ja, aber genau, und es sind auch so immer ein bisschen Vorwürfe im Raum, dass es so ein bisschen in der rechten Ecke auch manchmal ist, aber dazu kann ich gar nichts sagen, weil ich dazu zu wenig belesen bin, das selber nicht praktiziere und anwende oder anders anwende, einfach nicht unter diesem Namen, zumindest kenne ich das nicht, aber ich bin halt viel auch im Heilpraktikerbereich unterwegs und also lass mich auch selbst nur so behandeln, wenn ich was habe. Deswegen, das ist meine Meinung dazu ist, dass das ein schöner Ansatz ist, wo ich mitgehe. In der Ausführung kann ich zu wenig sagen. Da kenne ich mich nicht aus, genau.
Also mir kommt nur noch ein Impuls dazu. Wenn wir jetzt von Heilkunde und auch ja, von der, wie sagt man, Schulmedizin sprechen, vielleicht so nochmal den Anstoß an die Hörer, dass ja bei jeglicher medizinischer Behandlung, ob jetzt nur schulmedizinisch, Heilkunde, germanische Heilkunde, beim Heilpraktiker, dass immer nur du selber entscheidest, was mit deinem Körper gemacht wird. Ne? Also da auch mal wirklich reingehen, warum hast du dir den Zahn ziehen lassen? Ja, weil es der Arzt gesagt hat. Ist ja dein Zahn, du entscheidest ja. Ne? Und wenn du keine Zahnschmerzen hast, dann lassen dir nicht ziehen. Nur mal das so als Impuls. Ne? Also du entscheidest immer, kein Arzt darüber entscheidet, ob dein Knie operiert wird oder nicht. Wenn du der Meinung bist, du kannst ohne OP auch laufen, dann lauf weiter mit deinem Knie. Mit deinem vielleicht sogar gesunden Knie. Ja, das kam mir jetzt nur noch so gerade dazu.
Ja, dazu gibt es noch einen schönen Satz, den ich auch gerne mitgeben will.
Ja.
Und zwar, dass Ärzte, die immer nur eine Diagnose stellen, aber die Prognose gibst du dir selber.
Ja.
Und da sind wir beim Thema Selbstheilungskräfte und dass die Macht deiner Gedanken. Die Macht deiner Gedanken.
Danke, voll schön.
Ja, du gibst dir selbst die Prognose. Das ist nur eine Diagnose, die du bekommst. Und das zeigt ja, die lebenden Beispiele zeigen es ja immer wieder. Es gibt immer wieder Wunderheilungen, Menschen, die von ganz alleine gesund werden. Natürlich bitte such dir immer sofort einen Arzt auf. Wir dürfen ja hier keine Empfehlungen in diese Richtungen geben. Bitte sprich mit einem Arzt, wenn du körperliche Beschwerden hast. Und gleichzeitig lerne, auf deine innere Stimme zu hören, dir selber zu vertrauen und wisse, wie machtvoll du bist und dich selber wieder gesunden kannst.
Ja.
Dich erinnern kannst an deine Gesundheit und Vollständigkeit.
Ja, ich denke, die Frage haben wir so gut wie es konnten beantwortet.
Ja.
Bin ich von überzeugt. Dann habe ich noch eine frauliche, weibliche Frage hier auf dem Zettel. Meinem digitalen Zettel. Übrigens nochmal kurz der Hinweis für alle, die es nicht wissen. Dieser Podcast ist auch als Videopodcast zu hören und der Link dazu ist dann in der Podcast-Beschreibung. Dann kannst du uns auch auf YouTube zusehen, wie wir hier zu dir sprechen. Die Frage lautet, seit 3 Jahren habe ich tiefen Juckreiz im Schoßraum bei Nervenstatewechsel. Gibt es Empfehlungen? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das klingt so deutsch-englisch. Nervenstatewechsel. Damit kann ich nichts anfangen. Was ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, so, was wir letzte Folge hatten, so ein bisschen Sympathikus, Parasympathikus. Wenn du den Zustand wechselst von einem entspannten Zustand aus dem Schlaf, geradeaus aufwachst zum Beispiel. Mhm. Oder wenn du sehr angespannt bist, gestresst bist, dann irgendwas.
Okay.
Dann ist der Juckreiz eben oft da.
Mhm.
Genau.
Was war da jetzt deine Intention, die Frage in die Seele zu bringen?
Weil körperliche Wehwehchen eine seelische Ursache haben.
Okay.
Eine emotionale Ursache, einen emotionalen Hintergrund. Genau, deswegen haben wir das da reingepackt. Mann, wo fange ich an? Also, was bedeutet denn Schoßraum, Becken? Die Region, ne? Es ist ja die untere Region, Becken, Region, Schoßregion, ne?
Mhm.
Das ist im Yoga, im Ayurveda, Tantra ist das Sakralchakra, das zweite Chakra, das Sexualchakra. Das heißt, es sitzen ganz viele Themen über die Sexualität, aber auch Kreativität, Schöpferkraft, Lebenslust, Lebensenergie, Lebensfreude, aber eben auch Sexualität. Und weil es eben die Vulva ist, es war außen, damit war der Juckreiz außen gemeint an der Vulva, ist dem sexuellen Bereich zuzuordnen. Und die Vulva, die Vagina, steht für Hingabe und Lust. Ja, und natürlich auch die Vagina, Gebärmutter eher, natürlich für das Schöpferzentrum, Schöpferkraft, aber es ist ja eher die Vulva gewesen außen. Vagina, und das ist Hingabe und Lust. Und Juckreiz ist, es hat viele verschiedene Bedeutungen, Juckreiz, aber Juckreiz ist immer ein Ausdruck davon, dass du etwas unterdrückst, dass du deine Bedürfnisse nicht auslebst. Ja, und in diesem Bereich, weil es eben dem Sexualorgan zuzuordnen ist, du kannst ja verschiedenste Bedürfnisse haben und dir verwehren, das auszuleben, weil es in diesem Bereich stattfindet, könnte man jetzt davon ausgehen, dass die Person sich Sexualität, sexuelle Befriedigung nicht erlaubt, mit sich selber oder mit anderen, dass sie einfach ihre sexuellen Wünsche deckelt oder sich extrem anpasst in der Sexualität. Die Frage ist ja von einer Frau. Und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, ich kenne das aus der Arbeit mit ganz vielen Frauen, dass wir uns so übergehen. Immer wieder übergehen wir uns. Wir sagen ja, obwohl wir nein meinen. Wir schlafen mit Männern, obwohl wir es eigentlich nicht wollen. Aus Mitleid, um Bestätigung zu bekommen, um bloß nicht alleine zu sein. Mhm. Und das ist jedes Mal ein Selbstmissbrauch, den wir machen. Jedes Mal, wenn du mit einem Mann schläfst, obwohl du das nicht möchtest, oder du möchtest es anders, aber kommunizierst es nicht, ist es ein Selbstmissbrauch. Und das lagert sich ab, auch in der Beckenschaufel, in der Beckenschale. Das speichert sich ab, jedes Mal, immer, immer mehr. Und kann unter anderem zu solchen Symptomen führen, noch zu ganz vielen anderen Symptomen. So ein Scheidenpilz zum Beispiel ist auch ein ganz typisches Zeichen von Grenzüberschreitung, wenn deine Grenzen immer wieder überschritten werden. Und dieses Jucken ist eben, dass du Bedürfnisse nicht auslebst. Kannst ja auch Jucken am Fuß haben oder an der Hand, wo auch immer, ne? Aber halt in diesem Schoßbereich, am Kopf, genau. Im Schoßbereich ist es dann, weist es einfach darauf hin, dass man da sexuelle Wünsche nicht ganz auslebt, sich da unterdrückt oder sich selber übergeht. Dann ist natürlich auch Haut, weil es war auch, glaube ich, mit so einem kleinen Ausschlag irgendwie verbunden oder eine Hautveränderung zumindest. Die Haut ist da auch schon sehr verändert. Wann immer wir äußerlich auf der Haut Sachen sehen, wie Hautausschlag, Neurodermitis, Ekzeme und sowas, Hautveränderungen wirklich stattfinden, Haut ist immer Thema Grenzsetzung. Entweder geht jemand über deine Grenze und deine Haut signalisiert, nee, stopp, ich will nicht angefasst werden, ich will das nicht. Also gerade Neurodermitis oder Hautausschläge, ne, alles schreit ja dann die andere Person an, ne, ich bin sichtbar hier, bleib weg. Das ist ganz oft der Fall. Oder bei Hautproblemen ist es halt auch oft so, dass du wieder was unterdrückst in dir. Und es kommt dann aber raus, es will endlich einen Ausgang finden, es will endlich ein Sprachrohr finden in Form von Juckreiz, Hautausschlag, Neurodermitis, will endlich nach oben an die Oberfläche kommen, will deine Aufmerksamkeit, dieses Thema. Ja? Also Hautthemen sind oft immer Grenzsetzungsthemen, also eigentlich immer Grenzsetzungsthemen. Und entweder geht jemand über deine Grenze, ist über deine Grenze gegangen und aus Schutz davor hast du Hautprobleme bekommen, oder du lebst Dinge nicht aus, lässt Dinge nicht nach außen dringen, was eigentlich nach außen möchte. Und dann bahnt es sich so ein Weg über deine Haut nach außen und will, dass du hinschaust. Genau. Also, jegliche, vielleicht abschließend, jegliche Herausforderung im Bereich Vagina, Vulva, jetzt im Äußerlichen, weil es war ja äußerlich, vor allem, und Vagina Vulva steht halt so für Lust und Hingabe. Du kannst solche Probleme immer wunderschön allein dadurch lösen, indem du dir wieder Zugang erlaubst zu deiner Unterwelt, zu deinem Unterleib und zur Dunkelheit damit. Unterwelt, Unterleib, da ist dunkel. Da ist dunkel und warm. Und wieder Zugang zu bekommen zu dieser Unterwelt und zu deiner Sexualität, mit deiner Sexualität Frieden zu schließen. Das hatten wir in der ersten Folge ja auch. Mit dem, wie du aussiehst, wie deine Vagina, deine Vulva aussieht, deine Schamlippen, die Gerüche. Rein äußerlich erstmal Frieden zu schließen mit sich, aber auch dann mit den sexuellen Wünschen und Empfindungen, die in dir schlummern, die in jedem Menschen schlummern. Wir sind sexuelle Wesen, wir sind aus der sexuellen Energie gekommen. Dass du und ich, wir beide hier sitzen, hat den Grund, dass zumindest unser Dad einen Orgasmus hatte. Ja, ich hoffe, unsere Mütter auch, aber das wissen wir nicht. Aber unser Dad hatte auf jeden Fall einen und deswegen sitzen wir beide hier. Das heißt, wir kommen aus der sexuellen Energie, aus der puren Lebenskraft, aus der puren Ekstase, aus der puren Freude. Das ist unsere Essenz, ja? Lebenskraft, Lebenslust, Lust. Und wenn du dich davon abschneidest, wenn du das mit Schuld und Scham deckelst, ja, dann kann sich ja fragen, was da hochkommt nach einer Weile. Wenn du alles in dir deckelst und mit Schuld und Scham auf das, was du bist, blickst, du bist Lust, daraus bist du entstanden. Wenn du das ablehnst wird sich das im Körper zeigen. Und also jegliche Herausforderungen im Schoßraum bei uns Frauen können sich viel, viel, viel allein dadurch lösen, indem wir wieder mit in Frieden gehen, mit unserer Sexualität und diese ausleben. Wie auch immer das für dich aussieht, das ist für uns alle anders. Wir alle haben andere sexuelle Wünsche, Sehnsüchte und die dürfen ausgelebt werden. Wenn du ein Leben ohne Reue leben willst, dann darfst du die ausleben. Ja, und sei es, um es auszuprobieren einmal und zu denken, boah, nee, brauche ich jetzt nicht nochmal die Erfahrung, aber wir kennen das ja alle und das berichten ja, es gibt ja wunderschöne Bücher über Menschen, die dann die letzten Tage, Wochen bis zum Tod begleitet werden und dann immer wieder diese Frage, ne, wie war dein Leben und gibt es etwas, was du bereust? Mhm. Und das kommt halt dann am häufigsten, dass eben Dinge bereut werden, die nicht ausprobiert wurden, statt Dinge, die ausprobiert wurden.
Mhm. Ja, stimmt.
Guter und das Impuls. Gilt für, ja, das gilt für alle Lebensbereiche, auch sexuell. Mhm.
Dachte ich mir jetzt, ja. Ja.
Ja. Mhm. Und der Schoßraum der Frau, die Sexualität von uns Frauen, wurde lange Zeit durch die Kirche gedeckelt, mit Schuld und Scham belegt. Und das ist ein kollektives Trauma bei uns Frauen. Kollektiv, auch viel Missbrauch natürlich passiert. Das sitzt auch im Schoß, kollektiver Missbrauch einfach. Es muss dir selber nicht passiert sein, aber du spürst es, wenn du angebunden bist an deinen Schoß, kannst du das fühlen, was da über Jahrtausende, Jahrhunderte passiert ist, ne, mit den Frauen. Und dahin zu gucken, mit ganz viel Liebe und wertungsfrei, ganz vorsichtig, Schritt für Schritt, gerne in Begleitung, kann wie von Wunderhand jegliche Herausforderungen körperlicher Art im Schoßraum dann auch auflösen, wenn da Bewusstsein drauf trifft. Ein liebevolles, wertungsfreies Bewusstsein. Ja? Genau.
Was mir vorhin noch einfiel, vielleicht so eine kleine ergänzende Frage, die dann auch die Seele wieder mit einschließt. Du sagtest ja, wenn sich Hautveränderungen zeigen, dann sind das irgendwo Themen, die vom Inneren kommen. Was ist aber, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Säuglingen solche Krankheiten schon sehen? Siehst du das dann eventuell auch so, dass das vielleicht Sachen sind, die Seele mitgebracht hat aus einem früheren Leben?
Ja.
Ich habe das schon häufiger davon gehört, dass es ein nicht so selten vorkommendes Thema ist, zum Beispiel Neurodermitis bei frisch Geborenen oder bei Säuglingen, bei Kleinkindern.
Ja, genau, absolut. Das kollektive Trauma ist so ein Stichwort. Mhm. Es kann halt sein, dass da was aus dem anderen Leben noch mitgebracht wurde. Oder es ist ja nicht nur immer von innen heraus, dass da was sich zeigen will, sondern es kann ja auch von außen sein, was passiert sein. Es kann ja auch dem Säugling, dem Kleinkind irgendwas, eine Übergriffigkeit passiert sein, welche Art auch immer, vom Elternteil, vom Krankenhauspersonal. Und das kann schon eine Reaktion sein.
Ja.
Das sind aber alles Mutmaßung, man muss sich den Fall individuell angucken. Auch die Frage zum Schoßraum, man müsste mit der Frau natürlich nochmal richtig in die Tiefe gehen und sprechen, dann könnte ich genauer sagen, was da noch sein könnte. Ne? Das sind nur immer alles grobe Anhaltspunkte, alles, was ich gerade gesagt habe. Und dann darf man in die Tiefe gucken und gehen. Hm. Ja.
Okay. Ich habe mich noch auf eine Frage vorbereitet, die mir so vorhin gekommen ist. Was die Seele ist, haben wir ja beide schon aus unserer Sicht beantwortet. Und ich habe mir die Frage gestellt. Gibt es wissenschaftliche Beweise dafür, dass eine Seele existiert? Und ich habe ein bisschen geforscht und bin zu der Erkenntnis gekommen, nein, gibt es nicht. So, aber, damit soll die Frage noch nicht beantwortet sein, denn ich bin der Meinung, mal gehört zu haben, also nur weil es nicht wissenschaftlich erwiesen ist, heißt es ja nicht, dass es das nicht gibt. Das ist ja genauso wie vor 2000 Jahren dachte man, die Erde sei eine Scheibe. oder vielleicht war es auch länger her oder weniger, weiß nicht, 2000 Jahre, ja doch, wahrscheinlich, ne, so, oder noch vor 1000 Jahren, ne, dachte man, die Erde Mikrofon abgestürzt, dachte man, die Erde ist eine Scheibe. Das war wissenschaftlich nachgewiesen, dass das so ist, und jeder, der was anderes behauptet hat, der war ein Lügner und wurde bestraft dafür. Also nur weil es keinen wissenschaftlichen Beweis für etwas gibt, bedeutet das ja nicht, dass das nicht existiert. Und ich habe auch mal gehört, ich konnte das jetzt bloß in meiner Recherche nicht wiederfinden, aber ich habe das mal gehört, dass es Untersuchungen gibt, wo Menschen, die wirklich sprichwörtlich auf dem Sterbebett liegen, also dem Tode sehr nah sind, dass man die gewogen hat, als sie noch lebten. Und in der Sekunde, als dann wirklich das Herz hat aufgehört zu schlagen, haben die ein paar Gramm an Gewicht verloren. Also es ist irgendwas aus dem Körper ausgetreten.
Sind das nicht diese 7 oder 9 Gramm? Wie viel wiegt die Seele? Da gibt's ja auch, genau. Die
ja,
Seele
so. Hast du auch Gramm? Davon gehört?
Ja, ja. Ja, ja.
Und das finde ich halt spannend. Ne? Das finde ich halt spannend und ist irgendwo ja dann doch ein Beweis, dass es das gibt. Das ist die Seele.
Ja, ich weiß nicht, es gibt von Winston Churchill so einen schönen Spruch: Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Mhm, also, ich weiß, die waren ja alle nicht beim Wiegen dabei, keine Ahnung.
Ja, ja, natürlich, natürlich, ja. Danke. Mhm.
Als du das gesagt hast, gerade gefragt hast, wurde ich ganz eng bei Wissenschaft und ich möchte dazu meinen Senf auch nochmal kurz zugeben,
ja, bitte,
weil ich hab lange Zeit in der Wissenschaft gearbeitet. Das, was ich jetzt mache, habe ich ja nicht immer gemacht, sondern ich habe nach meinem Studium nur in der Wissenschaft gearbeitet, nur in der Forschung. Und Wissenschaft, so auch wenn sie sich den Anspruch hat und dort, wo ich gearbeitet habe, zumindest auch immer das auch weitestgehend so war. Und sie hat den Anspruch, neutral zu sein, eben nicht subjektiv zu sein, sondern im Sinne der Wissenschaft, der Allgemeinheit, des Allgemeinwohls zu forschen.
Dienen. Was so zu forschen? Zu dienen, dachte ich.
Zu dienen, ja. Und trotzdem kommt immer die kleine, mini, subjektive Sicht, Ausdruck vom Forschenden mit rein, ob du willst oder nicht. Mhm. Sobald du schreibst, sobald ich meine Forschungsberichte geschrieben habe auf meinem Laptop, natürlich kam irgendwas von ganz hinten links, was einfach mein Abdruck war. Das heißt, so neutral, so allumfassend kann Wissenschaft nicht sein. Plus, Wissenschaft ist immer nur ein Abdruck der jetzigen Zeitqualität, der jetzigen Lebensrealitäten, Glaubenssätze, Forschungsstände. Wissenschaft bezieht sich ja ganz oft auch auf ältere Forschungsstände. Und diese Zeitqualität verändert sich aber permanent. Das heißt, selbst wenn es einen wissenschaftlichen Artikel gibt, vor 5 Jahren, der über die Seele irgendwas schreibt, muss es noch lange nicht mehr Bestand haben heute. Plus ist Wissenschaft immer ein Ausdruck von Meinung. Von Meinung, von einem Meinungsbild, von einer Es ist eine Meinung, es ist eine wissenschaftliche Meinung. Es ist nicht Wahrheit, das will ich damit eigentlich nur sagen. Jeglicher wissenschaftlicher Artikel, selbst wenn das mit 50 Statistiken untermauert ist und einer 10 Jahre lang Feldforschung und Daten, tausende Daten, es ist nicht Wahrheit. Es kann die Wahrheit, die Komplexität, gerade wenn wir jetzt beim Seelenthema sind, nicht abbilden. Wie willst du denn das Göttliche abbilden? Und das ist für mich ja der Seelenanteil. Wie willst du denn Gott verschriftlichen, in eine Statistik packen, in ein Tortendiagramm packen, in Worte? Selbst, ja, das dachte ich, ich bin ganz eng geworden bei Wissenschaft. Ich hoffe, es wird nie einen wissenschaftlichen Artikel geben über die Seele. Wie soll das denn?
Ja.
Wer rühmt sich denn? Wer maßt sich denn an, das als Wahrheit zu veröffentlichen? Das als, so ist es. Das ist die Seele. Und Es können doch alles nur annähernde Versuche sein, dieses Unbeschreibliche zu beschreiben. Aber das dann mit irgendeiner Quellen, mit Quellennachweisen auch zu belegen. Und hier, Richard et al. 1985 hat gesagt, nee, das, da werde ich eng. Aber bin ich vielleicht auch, wie sagt man, voreingenommen oder, da bin ich gerade nicht so offen, merke ich selber. Ich bin gerade nicht so offen.
Ja, mir fällt auch ein gutes Beispiel dafür ein, wo du sagtest, also um das nochmal zusammenzubringen, du sagtest ja vorhin, trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja. Und ich möchte auch mal vielleicht ein ganz witziges, ich weiß nicht, ob es diese wissenschaftliche Arbeit wirklich gegeben hat, aber ich kenne das so als kleine Floskel. Weißt du, wie man nachweisen kann in einer wissenschaftlichen Arbeit, dass eine dunkelfarbige Zuckerlimonade gesund ist? Mit zwei Gruppen sozusagen. Also ich meine Cola.
Ja, wie man das nachweist, ist eine Frage an mich.
Ja, ja. Nur, aber es ist aber eine rhetorische Frage.
Wie man das nachweisen kann,
dass Cola sehr gesund ist.
Also das ist gesund oder nicht gesund ist, dass es nicht gesund ist.
Doch, dass es sehr gesund ist. Das kann man ganz einfach nachweisen. Mit zwei Gruppen. Und zwar nimmt man jeweils 20 Teilnehmer und stellt eine Gruppe, stellt die beide in die Wüste bei 40 Grad im Schatten. Die eine Gruppe bekommt Cola und die andere halt nichts. Und dann weißt du ja, welches Ergebnis dabei rauskommt nach 24 Stunden.
Ach so, die mit Cola überleben und die ohne Cola. Ja, genau. Aber es ist, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ne? Je nachdem, aus welcher Perspektive du blickst, kannst du Sachen so krass verdrehen. Und es sieht aus, ja, ist auch mit Medien und Filtern und den ganzen Debatten, die wir gerade seit zwei Jahren im Fernsehen haben. Je nachdem, aus welcher Perspektive du was beleuchtest und den Fokus drauf legst. Ja, schön.
Okay. Ja, zurück zur Seele. Ich habe noch eine Frage, die wir schon ansatzweise schon mal ein bisschen drauf eingegangen sind, aber ich möchte sie trotzdem nochmal stellen. Und zwar, ja, was passiert halt mit der Seele nach dem Tod des physischen Körpers? Und bevor wir uns entschieden haben, diese Reihe hier zu machen, habe ich gerade, oder hatte ich vorhin, als ich die Frage aufschrieb, überlegt, wann habe ich denn das letzte Mal so in meinem Alltag das Wort Seele so verwendet, wo ich wirklich so richtig in meinen Gefühlen so über eine Seele nachgedacht habe. Und kurze Triggerwarnung, geht jetzt gerade, oder ich komme jetzt noch mal kurz zu sprechen auf den Tod von einem Tier. Also wenn du das nicht hören magst, dann spul einfach 5 Minuten vor. habe ich mir wirklich so, als damals, also ist jetzt fast ein Jahr her, mein Hund halt gebissen wurde und so stark von einem anderen Hund, dass er daran gestorben ist. Und ich habe ihn ja noch so eine halbe, dreiviertel Stunde halt begleitet in diesem Leid und habe danach wirklich so echt geweint doll und halt gesagt zu ihm, du arme kleine Seele, immer wieder, du arme kleine Seele, du arme kleine Seele. Und ich habe halt gewusst, dass diese kleine Seele, die mich halt geliebt hat und ich sie, jetzt hinfortgegangen ist. Und ich habe aber auch gewusst und weiß immer noch, dass ich sie irgendwann wiedersehen werde. Ob ich das nur in dem Moment dann erkenne oder nicht. Ich hatte dann sogar, das war kurze Zeit danach, bin ich mal spazieren gewesen und guckte so durch die Welt und in so einem kleinen Busch saß halt so ein kleiner Vogel, der da fröhlich vor sich her gepfiffen ist. Und ich hatte das Gefühl, dass der mich irgendwie so beobachtet und auch so ein bisschen verfolgt. Und dann war so die Idee, so meine Fantasie, mein Wunsch, dass das diese kleine Seele vielleicht auch gerade ist und jetzt in einem anderen Körper und mich wiedergefunden hat. Und es hat mich irgendwie ja so ein bisschen zufrieden gemacht. Ja. Genau. Ich habe das jetzt gar nicht mitbekommen. Ich habe einfach weitergesprochen und das ist alles.
Es war wunderschön. Es war auch nicht wichtig.
Ja.
Schneidest du das jetzt kurz raus?
Nein, das bleibt jetzt so da drin. Also wenn du wissen willst, was hier passiert, dann musst du das Video dir anschauen.
Mein Bild ist eingefroren. Ja, ich wollte dich auch nicht stören, weil du hast halt wunderschön erzählt.
Ja.
Danke fürs Teilen. Kann ich voll nachvollziehen. Seelenverwandtschaft, ne? Stichwort so ein bisschen.
Ja, genau, das Stichwort wollte ich ja auch noch.
Da wolltest du auch noch was
Genau, was denkst du
fragen.
zu dem Stichwort Seelenverwandtschaft? Gibt es sowas für dich und auf was bezogen? Hast du das schon mal
Ja.
erlebt?
Ja, ganz
Schön.
oft.
Schön.
Ganz oft, also oft, aber habe ich schon, erlebe ich immer wieder. Also ich weiß, dass es das gibt, dass ich Menschen in früheren Leben schon mal begegnet bin und habe auch Bilder davon empfangen. Also ich sehe ja ganz viele Bilder aus meinem früheren Leben. Und mit früheren Partnern ist es vor allem oft so gewesen. Meinem letzten Partner war das auch ganz extrem. Da habe ich immer wieder Bilder empfangen von früheren Leben von uns beiden, wo wir uns schon mal in anderen Epochen, an anderer Stelle, in anderen Gewändern, Äußerlichkeiten begegnet sind und da schon Mann und Frau waren und in diesem Leben halt auch wieder. Und das habe ich bis dato mit zwei Männern gehabt, wo ich das sagen kann, wo ich Bilder gesehen habe aus früheren Leben. Und dann ist es oft bei anderen Personen ein Gefühl, ein ganz starkes Wissen, dass das so ist, dass wir uns irgendwo schon mal begegnet sind. Da sind aber keine Bilder gekommen oder noch nicht gekommen. Vielleicht kommen die auch noch. Es trifft mich ja dann, wenn ich es nicht erwarte. Genau, deswegen kann ich das bejahen, weil ich sie sehe, weil ich die Bilder sehe. Wie ist es bei dir? Und auch aus mir, also mit mir alleine auch, wenn ich beim kollektiven Traumata sind, bei Frauen zum Thema Missbrauch, aber auch in meinem Zusammenhang war das mit der Hexenverbrennung und Hexenverfolgung, das ist ja auch ein kollektives Trauma, warum ganz viele Frauen in diesem Bereich Spiritualität Angst haben, sichtbar zu werden, rauszugehen, weil du sofort als ESO-Tante abgestempelt wirst, bist irgendwie ein Freak. Wir haben ja heute keine Angst mehr, verbrannt zu werden, aber es äußert sich in dieser Angst, dass wir abgewertet, abgelehnt werden, verurteilt werden. Ja, wenn du rausgehst, wenn ich meine, ich bin aus der Wissenschaft, aus der Forschung, aus einem sehr verkopften Bereich in die Spiritualität rein. Und zwar von heute auf morgen so. Das war auch ganz, hat ganz viel Ängste mir ausgelöst und hochgeholt. Und das ist unter anderem dieses Traumata von der Hexe, diese Hexenwunde, dass wir verbrannt wurden, verfolgt wurden, wenn wir zugegeben haben, dass wir mit der geistigen Welt arbeiten. Und da habe ich auch Bilder empfangen, dass ich auf der anderen Seite stand, schon auch. Das auch zum Thema Wiedergeburt und so, ne? Wir waren nicht nur alle Opfer, oft, sondern wir waren auch Täter. Wir waren auch mal der Mörder. Nicht nur das Todesopfer. Das kann einem bei Vergebungsprozessen viel helfen. Mir hat das geholfen, gewisse Menschen mal auch zu vergeben für gewisse Dinge, weil ich einfach weiß, dass wir alle jede Rolle auch schon mal angewandt haben. Und ich war so ein Junge, das war irgendwann im englischen Zeitraum, englischen Zeitalter, Mittelalter, und ich hieß Robert, das weiß ich noch, der hieß Robert, und ich war so ein Gehilfe von einem, es war eine Art Klostermauern, und ich habe einem Priester, Pfarrer, ich weiß nicht, geholfen, also den Frauen wurden damals die Haare geschoren, mit der Kopfhaut auch weggeschoren. Hexen halt. Und ich habe diesen Mann, Priester, ich war so der Gehilfe, der Assistent, und ich musste diese Haare aufbewahren, wegbringen, verbrennen, also ich habe auf jeden Fall damit zu beigetragen, zu dieser Verfolgung, zu dieser Anklage, zu diesem Leid. Genau. Und das sind halt auch Bilder, nicht nur mit, warum habe ich das jetzt gesagt? Genau, nicht nur, dass ich Bilder empfange von Seelenverwandten, also von anderen Menschen, mit denen ich schon jetzt im Leben wieder verbunden bin, sondern auch mit mir alleine einfach. Und für mich, dass der absolute Beweis ist, dass ich halt immer, immer, immer wieder geboren werde. bis es nichts mehr zu erfahren gibt.
Also von solch ganzen Erfahrungen kann ich selbst nicht berichten. Mir hat mal jemand, eine Frau erzählt, dass sie auch in einem früheren Leben sehr stark der Meinung ist, dass sie mal ein Mann gewesen ist und sehr, sehr böse zu Frauen gewesen ist. Das habe ich schon mal gehört. Ich habe auch schon mal von einer anderen Frau gehört, wo ich so aus Spaß zu ihr sagte, weil ich muss mal kurz überlegen, wie das zustande kam. Also sie ist auch sehr esoterisch und auch so Heilerin. Und da habe ich gesagt, so aus Spaß, ja Mensch, sei froh, aber früher hätten sie dich verbrannt. Und dann sagte sie so ganz locker, ach, das ist mir schon passiert.
Ah ja, genau.
Ja, das habe ich schon durch. Da bin ich froh, dass das jetzt vorbei ist. Und mich würde mal interessieren, weil ich glaube ja auch daran, habe aber selbst die Erfahrung noch nicht gemacht. Meinst du, ich kann das irgendwie herbeirufen? Habe ich Einfluss darauf, sowas auch mal sehen zu können von früheren Leben? Kann man da überhaupt einen Tipp geben oder soll man einfach darauf vertrauen, wenn es nicht kommt, dann soll es auch so sein?
Instinktiv habe ich gerade einen zweiten Impuls. Wann immer du versuchst zu kontrollieren, einzugreifen, der Schuss geht nach hinten los. Also kannst du machen, aber es küsst dich dann, wenn es dich küssen soll, diese Bilder, es gibt Leute, die können das, es gibt ja Rückführungen, Seelenrückführungen zu früheren Leben und so, da kennen sich Leute bestens mit aus. Wenn es dich ruft und brennt, dann kannst du das machen und dann kannst du auch vertrauen, wenn es sein soll, wird sich dir an dieser Rückführung auch irgendwas zeigen. Wenn es anscheinend noch nicht dran ist, wird sich wahrscheinlich auch nicht wirklich was zeigen. Das kann man immer mal machen, wenn es einen interessiert, klar, warum nicht. Wie du das jetzt selber herbeiführen kannst, weiß ich nicht. Es ist halt eine Gabe, die ich habe. Ich habe halt einen Zugang zur geistigen Welt und ich glaube, das ist bestimmt auch erlernbar, trainierbar zu einem gewissen Grad. Ich glaube, an sich ist es tatsächlich auch eine Gabe. Und es kommt dann zu dir, wenn es zu dir kommen soll.
Ja, das glaube ich ja sowieso von dem her. Bin ich jetzt, ist jetzt nicht meine Priorität Nummer eins, die Erfahrung zu machen. Das wäre jetzt nur mal so interessant gewesen. Ja. Schön.
Du kannst es ja auch andersrum nutzen, um deine Zukunft zu reisen. Du kannst ja auch dein höchstes Selbst immer fragen. Also deine Zukunft ist, das passiert ja alles in einem Kreis gleichzeitig, dieses lineare Zeitmodell, was wir haben, von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, in dieser Linie gibt es ja eigentlich gar nicht, sondern es ist ja alles jetzt schon parallel. Es gibt jetzt schon den kleinen Benjamin, der links neben dir sitzt und schon den alten Benjamin, der rechts neben dir sitzt. Eine Zeit ist eine Illusion. Zeit ist aus dir heraus auch generierbar. Du bist die Quelle von Zeit.
Und das ist eine Interpretation.
Ja, und das kann man aber halt eben andersrum sich schon zu Nutzen machen, eben jetzt nicht in die Zukunft reisen, das war irgendwie das falsche Wort, aber es gibt ja schon eine Version von dir, die da schon ist, wo du eigentlich hin willst. Und die kannst du auch durch Meditationstechniken, Hypnose befragen. Hey, was muss ich denn machen? Wie haben wir das geschafft? Wie haben wir das geschafft? Ich bin jetzt da, weiß ich nicht, ich bin jetzt so gesund, ne? Zum Beispiel, wenn du krank bist. Ich bin so gesund, so vital, so fit. Oder hab diesen Traummann, den ich immer wollte jetzt. Oder hab dieses schöne Leben auf der Trauminsel, whatever. Wie habe ich das gemacht? Welche Schritte bin ich gegangen? Was habe ich sein gelassen, losgelassen? Was habe ich neu eingeladen? Also du kannst mit deinem höchsten Selbst durch Techniken auch reden, dich verbinden und dann ganz intuitive Antworten erhalten. Das ist richtig schön und spannend. Ja.
Cool.
Cool, ne? So ist ja, super cool.
Ja, super cool. Ja. Nee, aber auch nochmal so meine Erfahrung zur Seelenverwandtschaft. Ich habe zum Beispiel eine ganz aktuelle Geschichte dazu noch zu erzählen. Und zwar habe ich in einem Coaching, was ich letztes Jahr im September anfing, jemanden gesehen in einem Zoom, in einem Videocall, Videogespräch. Den habe ich nur einmal dort gesehen und danach nie wieder. Und ich fand den so inspirierend und irgendwie hat er mich so positiv so ein positives, ja, ich musste permanent irgendwie an den denken, was der wohl macht und ob ich dem nochmal irgendwo wieder begegne. Und dann ist jetzt letzten Freitag, heute ist ja Dienstag, habe ich mich mit einem Freund getroffen und der erzählte mir, dass er zu dem Kontakt hat und einen Tag darauf sich in so einem Man-Circle mit ihm unter anderem trifft, also einem Männerkreis. Und dann habe ich auch sofort gesagt, ja, da will ich unbedingt dabei sein. Und da war so eine krasse Energie zwischen uns. Wir haben uns dann gesehen und er hat gesagt, er kann sich nicht so hundertprozentig mehr so an mich erinnern. Aber er hat auch irgendwie gespürt, dass da was ist. Und dann hatten wir uns gestern zur Sauna getroffen, waren zusammen in der Sauna und hatten einen richtig coolen Abend zusammen. Und da habe ich auch so gespürt, so eine Seelenverwandtschaft. Man kommt irgendwie so miteinander klar und hat das Gefühl, dass man sich schon ewige Jahre kennt und einfach total super harmoniert, obwohl man sich erst offensichtlich gerade erst kennenlernt oder kennengelernt hat. War trotzdem schon so eine gleiche Welle dazu sagen, wo man, auf der man schwimmt, vorhanden gewesen ist von Anfang an.
Voll. Mhm. Ja, voll schön, dass du es teilst. Kann ich nachvollziehen. Habe ich auch mit vielen Freunden, mit ein paar Freundinnen, die ich ganz kurz kenne. Und das ist aber ganz klar, wir kennen uns schon ganz, ganz lange.
Ja,
cool. Die Männerkreise, krass. Sind die online?
Nee, das war tatsächlich Real Life.
Ah, cool. Richtig schön. So ist es. Ja, kommt jetzt auch immer mehr für Männer. Finde ich ganz, ganz toll.
Ja.
Ja, schön.
Schön. Ja. Kommt dir noch ein Impuls, was du noch mitgeben möchtest?
Ja, die Seele ist eigentlich nur auf einer Reise vom Verlernen der Angst und der Erinnerung an die Liebe. Das kam mir gerade. Das ist mir auch schon mal irgendwann gekommen. In irgendeiner Meditation oder so. Das habe ich auf meiner Website sogar auch ganz stehen, ganz groß oben, weil ich es sehr prägnant finde für mich.
Kannst du es nochmal wiederholen?
Wir sind hier auf einer Reise des Verlernens der Angst und der Erinnerung an die Liebe. Für mich ist alles ein sich erinnern. Ich finde den Begriff Heilung auch sehr herausfordernd für mich. Ich sehe das nicht so, da muss nichts geheilt werden, dein inneres Kind nicht, du nicht, du bist vollständig ganz immer gewesen. Deine Seele ist nämlich vollständig, heilig und unschuldig immer gewesen. Und daran erinnern wir uns, deswegen machen wir diese menschliche Erfahrung, um uns daran zu erinnern. Wir sind aus der Einheit in die Dualität gefallen. Wir sind aus der Einheit, aus dem Göttlichen, in die Dualität, Polarität, ins Menschsein gefallen. Und machen deswegen die Erfahrung hier von Liebe und Angst, von Traurigkeit und Freude, von Schuld und Scham, von Dankbarkeit, von Großzügigkeit, von Geiz, von Mangel, Eifersucht, Mitfreude. Das Leben ist eine einzige duale Erfahrung, Dualität. Wir brauchen diesen menschlichen Körper ja deswegen auch, um diese Dualität erfahren zu können. Und am Ende des Tages machen wir all das, haben uns das alles selber ausgesucht, nur um wieder zur Einheit zurückzukommen, aus der wir kommen, aus der wir rausgefallen sind. Mit unserer Geburt sind wir aus der Einheit rausgefallen, in die Dualität. Und sind dann das ganze Leben mit nichts anderem beschäftigt. Also für die, die den Ruf hören, es hört ja auch nicht jeder den Ruf. Aber alle, die sich mit diesen Themen Spiritualität, Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, die hören ja den Ruf des Erinnerns, sich daran wieder zu erinnern, an diese Einheit, dass wir das Göttliche sind, dass wir nicht getrennt davon sind, das Göttliche nicht über uns steht und erst recht nicht strafend ist, sondern dass wir Teil dessen sind, dass wir das sind, Mitschöpfer. Und uns daran wieder zu erinnern. Und der Weg dahin ist für uns alle anders. Mit verschiedensten Methoden. Und was es ein bisschen leichter macht, ist, wenn du erkennst, aber das kann ich nicht für dich tun, das muss aus dir selbst herkommen, dass du ganz bist und nicht kaputt, dass da nichts geheilt werden muss, gar nichts. Du bist unschuldig und rein und heilig. Alles an dir. Auch deine schrecklichste deine schrecklichsten Schatten, deine größten Dämonen, deine ganze Schrecklichkeit, die du vor anderen verstecken willst, ist zutiefst heilig. Du bist jetzt schon ganz. Und diesen Ansatz zu wählen, dass es eine Erinnerung an deine Vollständigkeit ist und Einheit, statt ein Heilen und Transformieren von irgendwelchen Sachen, die du bewertest als schlecht.
Genau, gut, dass du sagst, ja.
Das ist, ja.
Die Bewertung ist es, ne?
Die Bewertung ist es, dass es schlecht ist. Ja. Dass es jetzt hier transformiert werden muss. Mhm. Dass es geheilt werden muss, dass da was vergeben werden muss. Nee, muss es nicht. Dein Herz hat dir alles schon vergeben. Es ist das Ego, was uns hier festhält, was uns hier erwürgt, ja, was uns hier stranguliert und böse. Und das musst du vergeben und das musst heilen, das ist noch nicht gut. Und das ist die Bewertung, die halt reinkommt auf diese Schattenseiten. Und wenn wir diese Bewertung einfach rausnehmen.
Ich habe mal gehört, dass wirklich der Ursprung allen Leids Interpretation und Bewertung ist eigene. Nicht zu verwechseln mit Schmerz, physischen Schmerz, ne? Aber Leid ist alles Interpretation.
Ja, sehen wir uns selbst. Und das habe ich ja letztens auch real gemacht. Es ist eine Interpretation, eine Bewertung, dass es nicht gut ist, was dir passiert oder das, was du gerade machst, dass du gerade eifersüchtig bist, dass du gerade hasst, dass das nicht gut ist, ist schlecht, ist böse. Es ist eine Bewertung, die das Leid verursacht. Nicht die eigentliche Emotion selbst, die ist völlig unschuldig, wertungsfrei, ist eine Energie, die durch dich wieder durchfließt, ganz schön schnell aus der Tür auch wieder rausgehst, wenn du an dieser Energie nicht festhältst, durch deine Bewertung. Du bewertest nämlich deine Scham, deine Schuld, deine Eifersucht, deine Angst, deine Traurigkeit, deine Verletzlichkeit, die bewertest du als schlecht und muss transformiert werden. Der Neid muss transformiert werden, die Angst. Und durch diese Bewertung leidest du und es bleibt. Plus der Widerstand ja auch dagegen. Das, was uns das Leben gibt, das wollen wir nicht. Und das, was uns das Leben nimmt, das halten wir fest. Und auch das verursacht Leid. Wenn wir kontrollieren wollen, festhalten wollen und nicht uns hingeben. Ja, Hingabe ist eine sehr weibliche Tugend.
Ja, mir fällt zum Beispiel jetzt auch noch ein, das Leid, was ein Mensch erlebt, wenn er jemanden geliebt verliert. Egal jetzt, ob ein Mensch oder ein Tier. So hart das jetzt klingt, es ist ja auch nur eine Interpretation. Jetzt in diesem Moment stirbt gerade ein Mensch. Ich kenne ihn nicht, du kennst ihn nicht, wir kennen ihn nicht. Und es macht nichts mit uns. Und in diesem Moment wird auch ein Mensch geboren. Es macht auch nichts und weder Freude noch Leid. Weil er für uns nicht da ist. Ne? Deswegen ist da die Interpretation dann neutral. Aber so wie es jemand betrifft, den wir kennen, wenn ein Mensch kommt oder geht, haben wir halt Freude und Leid. Aber wenn wir es von außen, aus der Vogelperspektive betrachten, wenn ich jetzt jemanden betrachte, der leidet, weil er jemand verloren hat, leide ich ja nicht genauso wie dieser, weil ich nicht diesen Bezug hatte zu dem Verlorenen. Muss ja nicht mal ein Mensch sein, es kann ja auch was anderes sein, woran man gehangen hat. Ne, deswegen ist es tatsächlich aus der Vogelperspektive gesehen, selbst das eigene Leid eine Interpretation.
Ja, voll. Richtig schön gesagt. Richtig schön gesagt. Sehe ich auch ganz genauso. Ist natürlich in der Umsetzung immer schwieriger als in der Theorie, aber ich weiß, was du meinst und ich sehe es auch ganz
genau. Ja, total. Also ich weiß nicht, dass ich behaupte nicht, dass dieses Spiel von mir durchgespielt wird.
Nee, aber es ist eine schöne Erinnerung, an die man sich auch wieder erinnern darf. Lernen, dass wir uns erinnern, dass es genau so ist. Das auch, also auch die ehrliche Frage.
War eigentlich alles gut.
Ja, es war ein Ton an, ich glaube.
Ah, okay, ja.
Vielleicht können wir das rausschneiden beim Video. Also zu deinem Punkt, dass du gerade gesagt hast, auch nochmal, die eigentliche Frage ist ja auch, wenn wir mitleiden mit jemandem, ähm, leidest, also wie formuliere ich das jetzt? Um wen geht's? Um wen geht's wirklich, wenn du mitleidest? Ist es wirklich die andere Person? Oder wenn du ehrlich zu dir bist, kannst du nicht ertragen, was es in dir auslöst, welche Gefühle in dir hervorgerufen werden, wenn es der anderen Person schlecht geht. Oft ist es ja so, wenn es einer anderen Person schlecht geht, dass wir die zuballern mit Ratschlägen, mach doch mal das und das, aus vermeintlicher Liebe, weil wir diese Person natürlich auch lieben und uns die wichtigste ist. Wir wollen, dass der Person gut geht. Das ist ja ein menschliches Bedürfnis und ganz normal. Aber wenn wir mal genauer hinschauen, also ich habe das mal gemacht, dann schaue ich mal genauer hin, warum mache ich das jetzt, diese ganzen Ratschläge und diese, weil ich es nicht aushalten kann. Ich kann nicht aushalten, was in mir hochkommt an Gefühlen, die Angst, die Verlustangst, die Ohnmacht, diese Machtlosigkeit, dass da jemand krank ist, ich kann nichts tun, es ist so ein Ohnmachtsgefühl. Und da sind die spannenden Themen. Und das ist nämlich der eigentliche Hintergrund. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um die andere Person, sondern es geht um dich. Das ist ein ziemlich egoistischer Grund letztendlich, warum wir mitleiden und anderen Menschen so Ratschläge geben und helfen wollen. Weil wir es nicht aushalten können. Mit unserer eigenen Suppe, die hochkommt, mit unseren eigenen Ängsten, die hochkommen, die können wir nicht aushalten. Es geht nicht primär um die andere Person. Weil wenn du damit im Frieden gehen kannst und das in dir auflösen kannst, diese Ohnmachtsgefühle, Hilflosigkeit, Ängste, dann natürlich darf es dich berühren und es wird dich berühren, wenn es jemand anders schlecht geht. Das macht uns zu Menschen, dass wir empathisch sind, mitfühlend sind. Das ist eine ganz wichtige, schöne Eigenschaft. Aber es ist ein Unterschied, ob du etwas mitfühlst oder ob du mitleidest. Das ist ein großer Unterschied. Und das ist viel Freiheit, wenn du den Unterschied lernst. Plus, du sprichst dem anderen ja auch immer, also wenn du mitleidest, dann sprichst du dem anderen immer ab, dass der sich selber helfen kann. Du ziehst den anderen die Macht wieder weg. Und das kann er aber. Dem anderen auch das Selbstvertrauen zu schenken, das Vertrauen zu schenken, der kann das schon alleine gut machen. Und wenn du Unterstützung brauchst, ich bin da, rufe mich, ich komme sofort. Aber wir sprechen dem anderen, wenn wir Ratschläge geben und mitleiden vor allem, sprechen wir dem anderen automatisch ab.
Die Eigenverantwortung.
Eigenverantwortung, aber auch Selbstheilungskräfte, Eigenmacht, ja. Mhm. Ja, und es geht oft, wenn wir ehrlich sind, geht es oft um uns, um unser Leid, was wir nicht aushalten können und nicht um die Person wirklich.
Mhm. Ja. Schön. Schönes Schlusswort, denke ich. Mhm. Ja. Ja. Ich bitte dich nochmal deinen schönen Satz, den du vorhin gesagt hast mit der Angst. Der war so schön. Ich habe den schon wieder. Ich werde den mir aufschreiben.
Ist ja interessant, dass der nicht bleibt bei dir.
Ja. Er hat mit Angst und Liebe zu tun.
Versuch's mal.
Ich krieg das nicht hin. Also wir sind hier, um mit unserer Angst zu erleben oder loszulassen und zurück zur Liebe zu finden oder so. Das ist jetzt irgendwie so bei mir.
Ja, ganz genau. Ich habe es halt in anderen Worten irgendwie formuliert, aber die Essenz ist ja richtig. Wir sind hier auf einer Reise des Verlernens der Angst und Erinnerung an die Liebe.
Schön.
So finde ich das.
Ja, ja.
Es ist ein einziges sich erinnern. Ein einziges sich erinnern an die Ganzheit, an die Liebe, die wir sind.
Mhm.
Ja.
Toll.
Nichts ist getrennt davon.
Ja.
Nichts ist getrennt davon. Auch nochmal als letztes Schlusswort, alle, die mich schon länger begleiten und folgen, ich sage das immer wieder und sehr, sehr gerne. Das ist auch das schließt so ein bisschen den Kreis zu diesem Bewerten, nichts bewerten, ne? Alles ist heilig und unschuldig oder nichts ist es. Es ist nichts getrennt von der Liebe, vom Göttlichen, von der Einheit, von der Quelle, aus der wir kommen. Nichts ist getrennt davon. Daraus entspringt deine Trauer, deine Eifersucht, deine Hilflosigkeit, deine Ohnmacht, deine Wut. Und auch deine Freude, deine Großzügigkeit, deine Liebe. Nichts ist getrennt von dieser Quelle, aus der kommt alles. Nichts ist getrennt von der Liebe, nichts. Und deswegen ist alles heilig und unschuldig und darf von dir geliebt werden, gemocht werden. Vielleicht im ersten Schritt. Genau. Du bist wunderschön und ganz und heilig. Alles an dir ist heilig.
Dankeschön. Ja. Und auch nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass du deine Seele gegeben hast und deinen Körper und deinen Geist für diese drei wunderschönen Folgen. Dass du bereit warst, diesen Weg mit mir zu gehen und mit dir. Es war mir eine Ehre.
Eine ja, Freude. Mir auch. Vielen Dank, dass du den Raum geöffnet hast für solche Themen. Mhm. Dass du das immer so super gut moderiert hast. Dass du immer mir sehr viel, also hinter den Kulissen passiert ja auch ganz viel, müsste man nochmal eine eigene Podcast-Folge drüber machen, was es hinter den Kulissen auch in uns beiden ausgelöst hat, aber es hat ja vor allem in mir ganz viel ausgelöst und zwischenzeitlich, deswegen sind die Folgen ja mit zur Verspätung auch gekommen, zwischenzeitlich ist ja in mir was passiert. Mhm. Es gab ja einen Vorfall und du hast es immer gut gehalten und mein weibliches Chaos, was dann mal auch ganz oft Termine sofort abgesagt hat wieder oder verschoben oder hier mit der Technik alles, ne, so immer ständig kommen hier so Ausreißer und du hältst das alles sehr, sehr gut, den Raum. Danke dafür, dass ich mich da auch ausprobieren durfte. Mhm. Mir sehr viel Spaß gemacht auf dem Spielfeld.
Schön. Ja, also wenn du sagst, man könnte dazu eine eigene Folge machen. Maybe, vielleicht, ne, wird es dazu kommen. Ja, es kommt alles so, wie es soll.
Und zum Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, weil das habe ich bei uns beiden ganz oft gesehen halt. Mhm. Mhm. Ich bin ganz oft, weil ich mir das auch immer mehr erlaube, das war ja auch ein langer Prozess bei mir, ich bin sehr oft, habe ich mich zu sehr am Weiblichen verloren.
Also, meinst du jetzt so in deinem alltäglichen Leben oder?
Nee, in unserem Zusammensein nur, in der Terminfindung, in der Terminabsprache, in den verschiedenen Technik-Setups, wie du deine Technik benutzt, wie ich meine Technik benutze, in der Art zu sprechen, miteinander zu kommunizieren, jetzt vor der Kamera, aber auch in den Minuten davor, finde ich, hat man ganz schön sehen können, die beiden Pole in uns ganz doll, wie ich aus meiner weiblichen Energie heraus viel mache und du aus deiner männlichen Energie heraus und wie es manchmal auch switcht, aber das habe ich ganz oft festgestellt, das war richtig klischeehaft teilweise,
okay.
Wie ich reagiert habe auf manche Sachen oder du, also eher hinter den Kulissen, die ganzen Sachen, ne, so. Und das ist vielleicht mal ganz spannend, über männliche, weibliche Energie nochmal zu sprechen.
Finde ich ein voll schönes Thema. Ist auch ein Riesenthema für mich.
Ja, Polarität sind wir da wieder. Dualität, Polarität. Ja. Wir haben ja beides in uns, beide Energien.
Ja, okay. Also lieber Zuhörer, sei gespannt, was denn da noch so kommt. Und wir bedanken uns recht herzlich fürs Zusehen und Zuhören und schließen die Folge damit für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Tschüss.
Satnam.